Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Die Debatte der letzten Jahre ist hier vielleicht zu ideologisch getrieben. Ich glaube nicht, dass man Luftfahrt verhindern sollte, wie man das teilweise in Österreich, aber auch in Europa will oder wollte, sondern ich glaube, wir müssen schauen, wie wir möglichst viel CO2-neutrales SAF produzieren, dass das irgendwann auch günstiger wird und so die Luftfahrt schön langsam CO2-neutral machen.
Die schweren Jahre der Corona-Pandemie sind in der Luftfahrt abgehakt. 2025 rechnet man am Flughafen Wien in puncto Passagierzahlen mit einem historischen Rekordjahr. Zurücklehnen und genießen ist dennoch nicht angesagt. Standort und Industrie müssen sich neuen Herausforderungen stellen. Im Pressepodcast thematisiert Julian Jäger, Präsident der Aviation Industry Austria und Vorstand der Flughafen Wien AG, den sich stetig verschärfenden globalen Wettbewerb, schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie den angestrebten Weg in die Klimaneutralität und plädiert dabei für die Versachlichung von zuweilen ideologisch getriebenen Debatten. Das Gespräch für die Presse führt Christian Lenogel.
Mit einem gewissen Schaudern erinnert man sich wohl in der Luftfahrtindustrie an die Zeit der Coronavirus-Krise. Die Pandemie und die damit verbundenen Grenzschließungen und Reisebeschränkungen haben den Luftstandort Österreich vor eine harte Probe gestellt. 5 Jahre später scheint das Trauma überwunden. 2025 rechnet man mit einem Rekordjahr. Und dennoch steht die Luftfahrt vor einer Reihe von ernstzunehmenden Herausforderungen. Welche das genau sind und wie man diesen begegnen sollte, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, das wollen wir heute im Pressepodcast erörtern. Ich darf dazu in unserem Tonstudio Julian Jäger begrüßen. Er ist Präsident der Aviation Industry Austria und Vorstand der Flughafen Wien AG. Herr Jäger, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Jäger, die gute Nachricht, allen Unkenrufen zum Trotz wird wieder so viel geflogen wie im Jahr 2019. Genau genommen sogar mehr. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, dass man in der Luftfahrt 6 Jahre potenzielles Wachstum verloren hat. Berechnungen zufolge hätte man ohne den Einschnitt der Pandemie heute um 20% mehr Luftverkehr. In einer Branche, in der Skaleneffekte wichtig sind, ist das eine bedeutende Zahl. Bevor wir also die Zukunft der Luftfahrt analysieren, interessiert mich kurz Ihr Blick zurück. Trauern Sie einer verlorenen Zeit nach? Sind Sie da eher fatalistisch oder sogar freudig und stolz, dass man den Turnaround so schnell geschafft hat?
Nein, ich glaube, es überwiegt die Freude, dass man relativ schnell sich wiederholt hat, denn wir arbeiten ja in einer Branche, wo man sozusagen schon an stetiges Wachstum gewöhnt ist. Da gibt es immer wieder Rückschläge. So einen Rückschlag wie während Corona hat es allerdings noch nie gegeben. Wir hatten 2019 im Durchschnitt den ganzen Sommer jeden Tag 100.000 Passagiere. Ein Jahr später waren es zum Teil 100. Die hätten wir alle persönlich per Handschlag begrüßen können. Also es war schon ein tiefer Einschnitt. Und dementsprechend waren wir dann auch sehr froh, wie sich sozusagen nach der unmittelbaren Pandemiezeit das wieder relativ schnell erholt hat. Also insofern, glaube ich, ist es müßig zu sagen, was wäre wenn, sondern wir sind froh, dass wir wieder auf einem Niveau von über 30 Millionen Passagiere sind. Wir sind froh, dass sich der Tourismus so schnell erholt hat, dass sich die Luftfahrt so schnell erholt hat, denn letztendlich sind das, glaube ich, auch ganz wesentliche Treiber für unsere Wirtschaft.
Hat Sie das überrascht eigentlich, wie schnell man sich erholt hat? Oder?
Ich glaube, das Tempo der Erholung hat viele überrascht. Wenn man zurückdenkt an das Jahr 2022, damals gab es ja eine sehr rasche Erholung des Flugverkehrs im Sommer und da hatten viele Flughäfen Probleme, Sicherheitskontrolle und so weiter, weil viele auch in der Corona-Zeit viel Personal abgebaut haben. Wir hatten da in Österreich das Glück, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen alle 2 Jahre lang in Kurzarbeit hatten. Dementsprechend wurde niemand gekündigt und es ist uns dann auch leichter gefallen, hier wieder den Personalstand so aufzustocken, um das zu bewältigen. Aber insgesamt, glaube ich, hat das Tempo der Erholung schon überrascht.
Bevor wir die Pandemie hinter uns lassen, noch ganz kurz eine Frage zu eventuellen Nachwehen, nämlich vor allem im Reiseverhalten. Also man spricht zum Beispiel von einer Verschiebung des Verkehrsmix, also hin vom weniger preissensiblen Geschäftsreiseverkehr hin zum eher preisunelastischen, diskretionären Luftverkehr. Drückt das nicht auf die Margen?
Nicht auf unsere Margen. Und man muss dazu sagen, es stimmt, es hat sich das Verhalten geändert. Ich glaube, man muss ein bisschen ins Detail gehen. Ich würde wahrnehmen, dass auf der Langstrecke der Geschäftsreiseverkehr stärker zurückgekommen ist, wo wir besonders sehen, dass der Geschäftsreiseverkehr zurückgegangen ist, ist vor allem der deutschsprachige Raum. Also wir haben deutlich weniger Passagiere nach Deutschland, deutlich weniger in die Schweiz. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Faktoren. Einerseits mit Zoom und Teams braucht man immer wegen 2 Stunden nach Frankfurt fliegen. Die Ticketpreise im deutschsprachigen Raum sind auch relativ hoch und da gibt es sicherlich auch immer mehr Leute, die auf Auto oder Zug umsteigen. Was die Langstrecke betrifft, ist, glaube ich, einer der Gründe, warum gerade nach China vielleicht Geschäftsreisen weniger sind, ist sicherlich auch die geopolitische Lage, die es ein bisschen schwieriger macht. Aber wir haben die letzten 3 Jahre im Gegenzug dazu einen unglaublichen Privatreiseboom erlebt, der auch diesen Sommer noch anhält. Und man hat schon den Eindruck, dass sich auf der einen Seite hier die Menschen einfach sehr gern reisen, die Welt kennenlernen wollen. Und auf der anderen Seite würde ich wahrnehmen, dass gerade für die jüngere Generation da ein bisschen ein Wertewandel stattfindet und dass sozusagen jetzt vielleicht die erste Eigentumswohnung oder das eigene Auto weniger wichtig ist, vielleicht auch nicht so einfach leistbar, vor allem was die Eigentumswohnung betrifft, und man dementsprechend hier eher auf Erlebnis setzt und auch nicht bereit ist, hier darauf zu verzichten. Und so würde ich auch ein bisschen interpretieren, warum der Privatreiseboom nach der Pandemie so stark geworden ist und auch immer noch anhält.
Sie sprechen den Wertewandel in der Jugend an, da möchte ich später dann noch darauf zurückkommen, vielleicht wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, weil auch da findet ein Wertewandel statt, der die Luftfahrtindustrie sehr stark betrifft. Gut, lassen wir die Pandemie hinter uns. Kommen wir jetzt auf die aktuelle Situation. Was sind denn, wenn Sie das kurz skizzieren, für jene, die nicht so tief im Thema sind, was sind denn die größten Herausforderungen, vor denen die Luftfahrtindustrie in Österreich heute steht? Und vielleicht auch mit der Zusatzfrage, was ist eher den Rahmenbedingungen, also auch internationalen Rahmenbedingungen geschuldet, und was könnte man vielleicht als hausgemacht bezeichnen? Ich weiß, das ist ja ein großes Thema, vielleicht wenn Sie da prioritär...
Ich versuche mal einzusteigen, ja. Und dann handeln wir uns weiter. Ich glaube, ich komme jetzt trotzdem noch mal auf die Pandemie zurück, denn eines, was sich auch geändert hat, ist, dass das Tempo der Erholung sehr unterschiedlich ist. Und wir im Flughafen Wien haben uns sehr rasch erholt, wenn man sich die Regionalflughäfen anschaut, und dann nicht nur in Österreich, sondern das kann man sich eigentlich im gesamten deutschsprachigen Raum anschauen, die kleineren Flughäfen haben es viel schwerer. Das heißt, gerade in Deutschland, aber auch in Österreich ist die Erholung auf den kleineren Flughäfen viel langsamer vonstatten gegangen. Ich glaube, was wir da sehen, ist, dass gerade die Regionalflughäfen in Österreich, in Linz, in Klagenfurt, dass die schwieriger haben, hier an die Zeit vor Corona anzuschließen. Ich glaube auch, dass sicherlich eine große langfristige Herausforderung die Klimaneutralität ist. Das ist etwas, das die Luftfahrt insgesamt sehr stark beschäftigt, und mir ist immer wichtig, das ein bisschen einzuordnen. Und wenn man sich es anschaut, der globale CO2-Ausstoß, der der Luftfahrt zuzuordnen ist, ist unter 3%. Was nicht heißt, dass das sozusagen deswegen egal ist, aber ich habe oft den Eindruck, dass sehr, sehr viele Menschen tatsächlich, so wie es manchmal geschrieben wird, glauben, die Luftfahrt ist der Klimakiller Nummer 1.
Sind Sie unzufrieden mit der medialen Darstellung, also mit der Öffentlichkeit?
Ja, weil ich glaube, den Fokus in die falsche Richtung lenkt. Aber es ist auch egal, wir wissen, die Luftfahrt wächst global, und umso wichtiger ist es hier, technologisch Lösungen zu finden, auch die Luftfahrt bis 2050 hier klimaneutral zu machen oder zumindest weitgehend klimaneutral. Und da habe ich oft den Eindruck, dass sozusagen die Ideologie ein bisschen im Wege steht und pragmatische Lösungen gerade auf europäischer Ebene hier nicht stattfinden. Und also insofern ist für mich ein Komplex sozusagen europäische Regelungen, die europäische Luftfahrt, damit auch die österreichische Luftfahrt hier benachteiligen und es schwerer machen. Wir sehen, dass der internationale Wettbewerb härter wird. Sehen wir gerade in den letzten Wochen, wo Airlines auch aus Wien Flugzeuge abziehen.
Kommen wir auch darauf zu sprechen.
Ja. Und insgesamt die Herausforderung der Nachhaltigkeit, wie wir unsere Branche CO2-neutral machen und trotzdem wettbewerbsfähig in Europa bleiben.
Da stellen Sie sich selbst sozusagen die nächste Frage, wo ich gerne die Antwort hätte. Wie macht man das? Also wie kann man die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit vereinen? Und welche technologischen Möglichkeiten, wenn Sie uns da einen kurzen Einblick geben, gibt es in der Luftfahrt, dass es ein umweltfreundlicher wird und klimagerechter?
Na, ich glaube, es gibt eine technische Möglichkeit, und der große Vorteil, die gibt's. Das ist SAF, sogenannte Sustainable Aviation Fuels. Das ist CO2-neutrales Kerosin. die Herausforderung, ich brauche sehr, sehr viel Strom, CO2-neutralen Strom und günstigen Strom. Und da kommt für mich ein bisschen die Ideologie ins Spiel. Und da gibt es auf europäischer Ebene Regelungen, die aus meiner Sicht einfach nicht sachgerecht sind. Ich finde es grundsätzlich vernünftig, den Weg, den die Europäische Union gewählt hat, dass man sozusagen mit Beimengungsverpflichtungen hier langsam den Anteil von CO2-neutralen Kerosin steigern möchte. Und ich glaube, der große Vorteil dieser Technologie ist, ich brauche an der Infrastruktur nichts ändern. Ich kann herkömmliches Kerosin und CO2-neutrales Kerosin mischen. Aktuell gibt es eine Beimengungsverpflichtung von 2%, die soll dann auf 6, 10 und so weiter wachsen, bis 70% in 2050. Was ich nicht verstehe, ist, dass es Regelungen gibt, die verbieten, dass man dass CO2-neutrales Kerosin, das außerhalb Europas produziert wird, darauf angerechnet wird. Denn es ist letztendlich dem Klima völlig egal, wo das CO2 der Atmosphäre entnommen wird, ob das in Marokko oder in Spanien ist. Ich verstehe auch nicht, warum man sozusagen das sogenannte Book and Claim verbietet. Das bedeutet, die Vorschrift ist, ich muss an jedem Flughafen SAF verfügbar machen, was aus meiner Sicht nur dazu führt, dass mehr CO2 produziert wird, denn das heißt, ich muss es transportieren. Und ich vergleiche das immer gern mit meiner Stromrechnung. Der Strom, der aus meiner Steckdose kommt, ist exakt dasselbe wie bei meinem Nachbarn. Aber wenn ich dafür zahle, dass ich sage, ich will da keinen Atomstrom drinnen und das muss alles CO2-neutral sein, dann zahle ich mehr. Der physische Strom ist dasselbe und eigentlich hätten wir in der Luftfahrt gern genau dasselbe System und ich denke, das wäre einfach deutlich vernünftiger und das sind viele Bereiche, wo ich den Eindruck habe, dass sozusagen eine möglicherweise gute Intention das Gegenteil erreicht von dem, was sie vorgibt zu wollen.
Was meinen Sie, woran es scheitert?
Insgesamt, die Debatte der letzten Jahre ist hier vielleicht zu ideologisch getrieben. Ich glaube nicht, dass man Luftfahrt verhindern sollte, wie man das teilweise in Österreich, aber auch in Europa will oder wollte, sondern ich glaube, wir müssen schauen, wie wir möglichst viel CO2-neutrales SAF produzieren, dass das irgendwann auch günstiger wird und so die Luftfahrt schön langsam CO2-neutral machen. Denn ich bin sehr viel in Indien, China und so weiter unterwegs, rede dort mit den Airlines, auch mit den Flughäfen. Dort ist die Perspektive eine völlig andere. Dort setzt man alles auf Wachstum. Die zwei großen indischen Airlines haben kürzlich jeweils 500 neue Flugzeuge bestellt. Und ich glaube, die Rolle, die Europa da spielen sollte, ist, dass wir technologisch den Weg vorgehen, wie man CO2-neutral Luftfahrt betreiben kann und sich nicht darüber unterhält, ob man jetzt von Graz nach Wien fliegen darf. Denn, und das ist noch ein Teil, wo ich die öffentliche Debatte für völlig fehlgelenkt sehe, wenn man spricht über Kurzstreckenflüge, die ja teilweise besonders verteufelt werden. Ich sehe mir regelmäßig die Zahlen an. Je kürzer ein Flug, desto mehr Umsteigepassagiere gibt es. Also umgekehrt, 4-5% der Passagiere von Graz nach Wien wollen effektiv nach Wien. Die anderen 95-96% steigen in Wien in andere Flüge um.
Und das ist gar kein Kurzstreckenflug.
Es ist eigentlich kein Kurzstreckenflug, weil wenn es diese Möglichkeit nicht mehr gäbe und keinen Flug von Graz nach Wien, dann würde der im Flug von Graz nach München oder Graz nach Frankfurt sitzen und umsteigen. Und da habe ich den Eindruck, ja, dass das relativ sinnlose Diskussionen sind und man sich nicht aufs Wesentliche konzentriert. Und das Wesentliche aus meiner Sicht ist, wie bekommen wir in Europa genug CO2-neutrales Kerosin, sogenannt, also SAF.
Weil ich Sie angesprochen habe auf die Rahmenbedingungen, die ein bisschen schwierig sind und ich habe da das Hausgemachte gemeint, also nicht nur vielleicht in Europa, sondern auch in Österreich. Die Wirtschaftslage, die Inflation, nicht so konsumfreudig der Mensch im Moment, all das spiegelt sich ja wahrscheinlich auch wieder in der Luftfahrtindustrie, oder?
Naja, ich glaube, die letzten 2-3 Jahre war die Luftfahrt eigentlich die dagegen gehalten hat. Denn wenn man sich das letzte Jahr anschaut, es gab 2 Bundesländer, die ein positives Wirtschaftswachstum hatten. Das waren Tirol und Wien. Und bei beiden war der Treiber der Tourismus. Und der Tourismus ist ja ganz eng mit der Luftfahrt verzahnt. Also ich glaube, die letzten Jahre war der Tourismus, Luftfahrt, das waren die Dinge, die wirtschaftlich funktioniert haben. Was wir schon sehen, und ich glaube, das ist das gesamtwirtschaftliche Problem von Österreich, wo wir noch viele Jahre dran leiden werden, das ist, dass wir in den letzten Jahren eine deutlich höhere Inflation hatten als der Rest von, man kann fast sagen Europa, jedenfalls der Rest von Westeuropa. Es gab in Osteuropa das eine oder andere Land, das noch eine höhere Inflation hatte, aber wir sind damit einfach deutlich weniger wettbewerbsfähig. Und wir haben die hohe Inflation in der Regel dann noch in Kollektivverträge übersetzt, die ein bisschen über der Inflation gelegen sind. Das hat die Inflation weiter befeuert. Und ich glaube, was wir alle brauchen würden, ist eigentlich jetzt ein paar Jahre, wo die österreichische Inflation unter dem EU-Durchschnitt liegt. Also ich glaube, dort müsste man hin. Was hat die Inflation bei uns bewirkt? Unsere Flughafentarife sind gestiegen. Auch unsere Kosten sind gestiegen. Wir sind da, glaube ich, ziemlich repräsentativ für andere Branchen. Und wenn ich jetzt Airlines habe, wie eine Ryanair oder eine Wizz Air, die vergleichen uns mit, nicht mit Linz oder Salzburg, sondern die vergleichen uns mit 200 anderen Flughäfen in Europa. Und da merken wir schon, dass wir hier jetzt weniger wettbewerbsfähig sind. Das heißt, wir müssen uns in Zukunft mehr anstrengen, um wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Und ein zweiter Aspekt, der uns sicherlich nicht hilft, ist die Flugabgabe, die sogenannte Ticketsteuer, wo 12 Euro auf jedes Ticket aufgeschlagen werden. Und der Trend in Europa ist in den letzten Jahren eigentlich in die andere Richtung gegangen. Wir haben Schweden, Ungarn haben die Ticketsteuer abgeschafft. Deutschland hat ins Regierungsprogramm geschrieben, dass überprüft wird und gesenkt werden soll. Also hier haben wir schon Rahmenbedingungen, die es uns vielleicht ein bisschen schwerer machen, auch in Zukunft zu wachsen.
Sie haben jetzt selbst angesprochen, die Low-Cost-Carrier, Wizz Air und Ryanair. Da möchte ich noch ein bisschen vertiefen, Sie auch fragen, ob das so stimmt, wie das kolportiert wird. Also Wizz Air verabschiedet sich ganz, Ryanair streicht 3 Flugrouten ab Wien und droht mit weiteren Einschnitten. Und wie Sie selbst gesagt haben, also der Ryanair-Chef Michael O'Leary hat das begründet mit dem internationalen Vergleich zu hohen Abgaben in Wien. Gleichzeitig, und das finde ich interessant, hat der Michael O'Leary einen Plan für die Zukunft angekündigt. Also sollte die Luftverkehrssteuer abgeschafft und die Gebühren vom Flughafen Wien und Austrian Control gesenkt werden, dann will er kräftig investieren bis 2030. Die Rede ist da von einem Investitionsvolumen von 1 Milliarde Dollar. Ist das ein Erpressungsversuch?
Also ich fühle mich nicht erpresst. Ich kenne die Ryanair seit 2007. Damals war ich in Malta und habe damals begonnen, mit ihnen zu verhandeln. Nein, also ich fühle mich nicht erpresst. Wir werden unsere Flughafentarife so gestalten, wie das im Gesetz vorgesehen ist. Wir werden nächstes Jahr absenken, um Passagiertarif um 4,6%, Landetarif um 2,1%. Also ich glaube, wir gehen da auch in Richtung Absenkung. Und ob die jetzt zu hoch sind oder nicht, ich glaube, das kommt sehr darauf an, womit man sich vergleicht. Im Ryanair-Netzwerk gehören wir zu den teuersten Netzwerken. Warum? Weil die Ryanair überwiegend kleine Regionalflughäfen anfliegt, oft, wo auch der Tourismus die Flüge unterstützt. Also insofern ja, das nehme ich zur Kenntnis, dass wir hier teuer sind als die anderen. Ich glaube aber, das Preis-Leistungs-Verhältnis in Wien stimmt. Wenn ich uns vergleiche mit Flughäfen wie Frankfurt, München, Zürich, Brüssel, anderen großen Flughäfen, dann würde ich sagen, sind wir entweder deutlich günstiger oder in etwa in derselben Range. Also insofern, nein, ich glaube nicht, dass unsere Flughafentarife zu teuer sind, aber sie sind nicht mehr so wettbewerbsfähig wie 2019. Und dementsprechend, ja, ist die Absenkung nächstes Jahr hier wahrscheinlich ein Weg, um jetzt ein bisschen wettbewerbsfähiger zu werden. Was uns aber jedenfalls unterscheidet von vielen anderen Flughäfen, ist die Flugabgabe. Und wir veröffentlichen ja als börsennotierte Gesellschaft sehr, sehr viele Zahlen. Eine Zahl, die man nachrechnen kann, das sind die Gebühren pro Passagier. Das werden im heurigen Jahr in etwa 15 Euro sein. Das heißt pro Abfliegenden das Doppelte, rund 30, 31 Euro. Darauf kommt aber nochmal die Flugabgabe von 12 Euro. Und man sieht hier schon, dass jetzt unabhängig davon, ob unsere 30 Euro teuer oder günstig sind, dass diese 12 Euro für jede Airline einen großen Unterschied machen.
Verstehen Sie die Argumentation der Ryanair oder ist das eher schwer nachvollziehbar? Also ist es ein Preisverhandlungsversuch?
Also oder die Ryanair ist relativ einfach zu verstehen und relativ einfach gestrickt. Die Ryanair ist aus meiner Sicht die effizienteste Airline, die ich kenne, ist ausgesprochen erfolgreich und ein Teil ihrer Strategie war seit jeher Druck auf Regierungen, Druck auf Flughäfen, Druck auf die Air Navigation Service Provider. Ich finde, sie hat sich im Ton gewandelt und ist hier auch ein bisschen gemäßigter geworden, aber inhaltlich hat sie das nicht verändert. Und sie sind sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Ob es jetzt hilft, der Bundesregierung ein Ultimatum bis Ende September zu geben, wenn man Mitte September ist, weiß ich nicht. Ich würde mir doch als Ryan ja nicht allzu viel erwarten. Aber letztendlich der Hinweis, dass wir in einem internationalen Wettbewerb stehen und dass hier Dinge wie die Flugabgabe schaden, das ist ein Punkt, da würde ich dem Michael O'Leary recht geben.
Wie überzeugt man Airlines redlich von Wien, um jetzt zusätzliche Kapazitäten in der Zukunft zu schaffen? Also es geht ja nicht nur um den Preis, Sie haben ja das Preis-Leistungs-Verhältnis auch angesprochen. Vielleicht, wenn Sie uns da einen Einblick geben, wie das in Wien so funktioniert, die Leistung.
Also wir gehören seit Jahren zu den pünktlichsten Flughäfen in Europa. Wir sind aktuell der drittpünktlichste Flughafen, über 25 Millionen Passagiere. Wir haben ausgezeichnete Bewertungen von unseren Passagieren. Wir haben, glaube ich, relativ kurze Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle, beim Check-in, also ich glaube, das funktioniert alles. Wie man Airlines nach Wien bekommt, das hängt davon ab. Also auf der Langstrecke, da geht es eigentlich nicht um den Flughafen und da geht es auch sehr, sehr untergeordnet um die Kosten des Flughafens. Dass der Flughafen funktioniert, wird vorausgesetzt. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, wollen Leute dorthin fliegen? Wenn ich jetzt mit einer chinesischen Airline rede oder mit einer nordamerikanischen, da geht es darum, ist der Markt hier? Wie viele andere Airlines sind schon im Markt und gibt es da die Nachfrage und wie hoch kann man in etwa den Ticketpreis kalkulieren? Das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche für diese Entscheidung und da sind wir mit Wien, mit Ostösterreich, aber vor allem auch mit unserem Einzugsgebiet in der Slowakei, in Ungarn, in Tschechien, glaube ich, gut aufgestellt. Wir sehen uns als Tor hier nach Zentralosteuropa. Wir sind mit über 30 Millionen Passagieren mit Abstand der größte Flughafen in der Region. Und da geht es eigentlich, wie gesagt, bei der Langstrecke hauptsächlich um die Destination und das Einzugsgebiet. Beim innereuropäischen Verkehr geht es natürlich auch um die Destination. Da gibt es aber in der Regel deutlich mehr Daten. Da weiß man, wie viele Passagiere gab es in der Vergangenheit, ist das schon mal jemand geflogen? Und vor allem bei den Low-Costern, da geht schon auch darum, was ist das kommerzielle Package und wie hoch sind die Kosten. Aber insofern ist mir auch nicht bange, denn letztendlich, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und wenn jetzt ein bisschen sozusagen weniger Kapazität im Markt vielleicht ist im nächsten Jahr, dann gibt es wieder andere, die sich genau für diese Strecken interessieren. Also ich bin relativ überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren das, was jetzt vielleicht verloren geht, auch sehr schnell wieder aufholen werden.
Ja, da haben Sie meine letzte Frage vorweggenommen. Wie zuversichtlich sind, dass Österreich da im Club oder Wien speziell im globalen Wettbewerb bestehen kann? Zuversichtlich, wie ich jetzt rausgehört habe, begründet zuversichtlich?
Na, sehr zuversichtlich, denn man muss sich ein bisschen die langfristige Entwicklung anschauen. Wir haben 2015 22,8 Millionen Passagiere gehabt und jetzt 10 Jahre später, trotz einer Pandemie dazwischen, haben wir 32 Millionen
also
Passagiere.
Also 50% Wachstum.
Fast.
In ungefähr.
40-50% Wachstum. Das war eigentlich deutlich mehr, als wir uns erwartet haben. Wir sind zwischen 2017 und 2019 von 24 auf fast 32 Millionen Passagiere gestiegen. In 2 Jahren um 8 Millionen. Das heißt, Rückschläge muss man dann mit einkalkulieren. Und genauso wie wir damals bei diesem stürmischen Wachstum unsere Langfristziele nicht nach oben verändert haben, werden wir unsere Langfristziele jetzt nicht nach unten verändern. Das ist eine normale Entwicklung, die ist nicht erfreulich. Wir würden uns freuen, wenn die Wizz Air weiter von Wien fliegen würde. Wir würden uns freuen, wenn die Ryanair keine Flieger abzieht. Aber es ist jetzt eine Entwicklung, mit der man rechnen muss und da gibt es jetzt wieder Chancen für andere. Ich freue mich sehr, dass die Austrian sehr kurzfristig entschieden hat, 2 zusätzliche Flugzeuge nach Wien zu stellen. Und ich bin überzeugt, dass da die Nischen, die da jetzt aufgehen, früher oder später von anderen gefüllt werden.
Sie haben gesagt, dass auch die Politik gefordert ist oder die Zusammenarbeit mit der Politik wünschenswert ist, weil es eben ein paar wesentliche Faktoren auch für die Preisgestaltung gibt, wo Ihnen die Hände gebunden sind. Es fand vor ein paar Tagen das große Flughafen-Symposium statt. Da waren auch politische Vertreter geladen. Wie würden Sie denn die Stimmung in der Branche beschreiben?
Na, ich glaube, die Stimmung in der Branche
ist. Und die Zusammenarbeit mit der Politik vor allem.
Ja, wir hatten, glaube ich, ein sehr, sehr erfolgreiches Luftfahrtsymposium hier bei unserem Flughafen Wien. Ich glaube, die Stimmung in der Branche ist grundsätzlich gut. Aber es gibt den starken Hinweis aus der Branche, dass man eben auch hier Unterstützung braucht.
Sie sagen es halt nicht so wie der Herr Leary, also Sie geben der Regierung mehr als 2 Wochen.
Ja, ich glaube, es macht Sinn, hier einen Dialog auf Augenhöhe zu führen und jetzt nicht harsch Forderungen zu formulieren. Aber insofern Ich glaube, was sehr erfreulich ist und was in der Branche sehr gut ankommt, ist, dass wir einen sehr guten Kontakt zur Politik allgemein, insbesondere aber auch zum BMI, dem Verkehrsministerium haben. Ich glaube, dort kennt man die Probleme und Sorgen der Branche. Uns ist gleichzeitig aber auch bewusst, dass man in Zeiten der Budgetkonsolidierung ja solche Wünsche vielleicht nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Und insofern ist hier, glaube ich, das Verhältnis ein grundsätzlich gutes. Ich würde aber gern sozusagen die Gelegenheit auch nutzen, jetzt ein bisschen weg sozusagen von Flughafen, Airlines, Flugsicherung zu gehen, sondern ein bisschen auf die produzierende Branche in Österreich zu schauen. Denn in der Aviation Industry Austria haben wir insgesamt an die 100 Mitglieder. Ein großer Teil davon sind aber produzierende Unternehmen. Und wenn man ein bisschen sich das europäische Bild anschaut, die Luftfahrt ist eins der letzten Industriesparten, wo Europa führend ist. Wir haben mit Airbus den erfolgreichsten Flugzeugproduzenten der Welt. Und wir haben in Österreich eine ausgesprochen gute Zulieferindustrie. Wir haben mit der FACC, mit Frequentis, mit Schiebel hier im Bereich der produzierenden Luftfahrtunternehmen wirklich erfolgreiche Unternehmen, die auch unter der hohen Inflation der letzten Jahre leiden, die auch unter den gestiegenen Personalkosten leiden, die aber investieren wollen in der Zukunft. Und insofern ist das, glaube ich, eine Branche, die doch, weil es eine Nischenbranche ist, ein bisschen untergeht, aber die unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, insgesamt als Europa muss man sich mehr überlegen, wie kann man so ein Erfolgsprojekt wie Airbus vielleicht auch auf andere Branchen übersetzen. Und ich denke, hier hat die europäische Kooperation wunderbar funktioniert und Österreich ist der siebtgrößte Zulieferer für Airbus global. Wenn man jetzt die Airbus-Länder England, Frankreich, Deutschland wegrechnet, sogar der viertgrößte Lieferant. Und ich glaube, da verdient sich dieser Teil der Branche auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Und da ist Österreich besonders gut aufgestellt, wenn ich das richtig verstehe.
Da ist Österreich sehr gut aufgestellt, aber wie gesagt, auch diese Unternehmen leiden unter der hohen Inflation. Und darum ist das, glaube ich, aus meiner Sicht für die Wirtschaftspolitik eigentlich der wichtigste Bereich, wo gegengesteuert werden muss. Wir brauchen eine niedrige Inflation als der Rest von Europa und wir brauchen sehr maßvolle Kollektivvertragsabschlüsse.
Dann wirklich meine letzte Frage an Sie, im Zusammenhang auch mit dem, was Sie jetzt von der Industrie selbst berichtet haben und im Flughafen. Wie wichtig ist für Österreich, dass das alles gut funktioniert, dass die Luftfahrtindustrie mit den Zulieferbetrieben, dass der Flughafen selbst, vielleicht nicht nur Wien, sondern österreichweit, dass einfach die Luftfahrt funktioniert?
Ja, ich glaube, sehr wichtig. Ich glaube, der Zusammenhang mit dem Tourismus liegt nahe. Wir sind ein großes Tourismusland. Der Tourismus gerade in Wien hat in den letzten Monaten wieder Rekordzahlen verbucht. Also diese Kooperation ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und was man nicht vergessen darf, die Konnektivität, die ein Flughafen bietet. Das heißt, wie viele Teile der Welt kann ich direkt erreichen? Wie viele Teile der Welt kann ich mit einmal umsteigen erreichen? Ich glaube, das ist auch unabhängig vom Tourismus für die Wirtschaft sehr, sehr wesentlich. Und wir sind im Herzen Europas. Wir haben viele geopolitische Herausforderungen auch. Sozusagen Russland, Ukraine war für uns früher ein sehr wichtiger Markt. Dann Middle East ist ein sehr, sehr wichtiger Markt. Und hier einen funktionierenden Hub zu haben, mit einer Airline wie der Austrian zu haben, die Österreich hier mit der Welt, mit vielen Destinationen auch in Ost- und Südosteuropa verbindet, ist, glaube ich, ganz wesentlich für viele Unternehmen und die Headquarter, die wir hier in Wien haben. Und insofern kann man, glaube ich, die Bedeutung gar nicht überschätzen. Und dementsprechend sind wir sehr froh, dass das, glaube ich, verstärkt jetzt auch von der Politik wieder gesehen wird und dass wir hoffen, dass wir hier gemeinsam in den nächsten Jahren noch bessere Grundlagen schaffen, um in Zukunft erfolgreich zu sein.
Ich fasse zusammen, mit der Abnahme der Reisefreudigkeit ist nicht zu rechnen. Die Nachfrage ist groß, sich in die Lüfte zu begeben. Die Politik ist gefordert und offensichtlich willig, das Ganze auch zu unterstützen. Und das große Stichwort ist die Konnektivität. Das ist auch ein Schlagwort, das gut in unsere zeitgeistige Gesellschaft im Moment passt. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Jäger.
Danke für die Einladung.
Das war der Pressepodcast zum Thema, wie Österreichs Luftfahrt im globalen Wettbewerb bestehen will. Vielen Dank fürs Zuhören.